Direkt aus Europa, Nummer 464, Seite B.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Was ist gerecht zwischen Partnern, Eltern und Kindern unter Geschwistern? Eine Sendung von Andrea Edler.
Im 6. Jahrhundert entstand mit dem sogenannten Corpus Juris Civilis die bedeutendste abendländische Rechtssammlung, in der die bis heute geltenden drei Prinzipien von Gerechtigkeit festgehalten sind. Ehrenhaft leben, den anderen nicht verletzen, jedem das Seine gewähren. Aber was bedeuten diese Grundsätze für das Zusammenleben in der Familie? Wer entscheidet, wodurch ein anderer verletzt wird? Oder was dasjenige genau ist, das einem anderen gewährt werden soll? Meine große Tochter findet es nicht gerecht, dass sie immer Rücksicht nehmen soll. Wie mir scheint, sind abstrakte Gerechtigkeitstheorien nur bedingt eine Hilfe, wenn es darum geht, die Motive und Triebkräfte zu verstehen, die unser Gerechtigkeitsempfinden innerhalb der Familie beeinflussen. Ich bitte deshalb Anne-Rose Schneider, die jeden Mittwoch im Chor eine Reihe hinter mir in der Mittelstimme singt, um einen Termin in ihrer Praxis. Mich interessiert, was Sie als Kinder- und Jugendpsychoanalytikerin über Gerechtigkeit in der Familie denkt.
Also ich glaube, dass Eltern sehr bemüht sind und ich glaube, dass es ein hoher Wert ist für sie, gerecht zu sein in der Familie. Ich glaube, dass Eltern das möchten und dass Eltern auch glauben, sie sind gerecht. Ich selber denke, dass das gar nicht möglich ist. Das ist auch meine Erfahrung, dass es Gerechtigkeit in der Familie so nicht gibt.
Heißt das, meine Kinder fordern etwas, das ich gar nicht einlösen kann? Egal, wie sehr ich mich auch darum bemühe? Ja und nein. Für Anne-Rose gibt es Gerechtigkeit in der Familie, wenn wir darunter verstehen, dass Erwachsene ihren Kindern als verlässliche Partner zur Seite stehen. Partner, die ihnen erklären, warum wer was kriegt oder warum wer was eben nicht kriegt.
Also gerecht und fair, würde ich sagen, ist doch oft, wenn Eltern wirklich auf das Wesen und auf die Persönlichkeit des Kindes schauen und sehen, dass die Bedürfnisse ja oft auch sehr unterschiedlich sind von den Kindern und darauf reagieren und vielleicht das auch gut kommunizieren. Weil dieses, es muss alles gerecht verteilt werden, hat oft auch was Rigides und was gar nicht logisch ist. Also vielleicht rational logisch, aber emotional nicht logisch ist. Und da glaube ich schon dran, dass Eltern die Möglichkeit haben, den Kindern zu erklären, was Gerechtigkeit ist.
Aber sie bezweifelt, dass Eltern in der Lage sind, sich ihren Kindern unvoreingenommen im Sinne von unparteiisch zu nähern.
Wenn wir zum Beispiel an unserem Kind was sehen, was für uns vielleicht schwierig ist, was wir selber als Anteil haben, den wir nicht gut finden, dann ist es für uns schwierig, mit dem umzugehen. Also nicht mit dem Kind, aber mit diesem Anteil von dem Kind. Und das heißt, der freie Blick auf das Kind ist dadurch natürlich verstellt. Und dadurch kann meiner Meinung nach eine Gerechtigkeit so auch dann gar nicht mehr stattfinden. Sagen wir, eine Mutter hat ein Kind, was sehr empfindlich ist, was vielleicht eher unsicher ist, schüchtern ist, sich eher zurückzieht. Und wenn die Mutter da selber sehr drunter gelitten hat und vielleicht immer noch drunter leidet und sich sehr wünscht, selber anders zu sein und diese Eigenschaft wieder beim Kind sieht, ist es natürlich oft so, dass eine Mutter da sehr ungeduldig ist. Also natürlich auf der einen Seite einfühlsam, sagt, ich kenne das irgendwie, aber auch ungeduldig und wütend sein kann und von dem Kind was fordert, was das Kind gar nicht einlösen kann.
Wenn meine Schwiegermutter zum Geburtstag ein Päckchen schickt, liegt für das Kind, das keinen Geburtstag hat, immer auch eine Kleinigkeit mit drin. Wenn die Eltern meines Mannes uns zu Weihnachten mit einem Geldgeschenk beglücken, können wir sicher sein, dass seine Schwester mit genau demselben Betrag bedacht wurde. In meiner Familie existiert eine solche Tradition des ständigen Ausgleichs und der konsequenten Gleichbehandlung nicht. Und niemand käme auch nur auf die Idee, ein Kind könne sich ungerecht behandelt fühlen, bloß weil eins seiner Geschwister Geburtstag hat und ein Geschenk kriegt. Ich hatte 4 Geschwister und meine Eltern hätten es sich gar nicht leisten können, immer dafür zu sorgen, dass wenn einer was kriegt, die anderen auch mit etwas bedacht werden. Die Familie. Und dazu zählt für mich die alleinerziehende Mutter, genauso wie das kinderlose Paar oder die Großfamilie, wo 3 Generationen unter einem Dach leben, kann zum regelrechten Quell erfahrener Ungerechtigkeit werden. Und ist umgekehrt der Ort, an dem wir manchmal wie nirgendwo sonst Gerechtigkeit erfahren. Ich versuche inzwischen genauer hinzuhören, wenn meine Tochter sich über Ungleichbehandlung beschwert. Ich bemühe mich, meine eigenen Motive bewusster in den Blick zu nehmen. Trotzdem ist sicher nicht jede Entscheidung, die ich treffe, immer ganz gerecht. Dass das am Ende, wie die Analytikerin Anne-Rose Schneider sagt, vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, finde ich irgendwie beruhigend.
Also das Gefühl, ich bin hier sicher, ich kann mir ganz viel leisten, ich werde da nicht rausgeworfen, mein Papa wird mich immer lieben, meine Mutter wird immer zu mir stehen. Das sind doch ganz wichtige Grundgefühle, die einen Menschen durchs Leben tragen. Also wenn ein Kind es erlebt hat, dass es sich sicher fühlt, dass es sich auf die Bezugsperson verlassen kann, das gleicht ganz viel aus, was passiert an Ungerechtigkeiten und an Verletzungen.
Jedem das Seine oder allen das Gleiche. Was ist gerecht im Familienalltag? Von Andrea Edler.
Deutschlandfunk. Elf Uhr, die Nachrichten. In Frankreich haben neue Proteste der sogenannten Gelbwestenbewegung begonnen. Allein auf den Pariser Champs-Élysées versammelten sich mehrere hundert Demonstranten, um Steuersenkungen und ein Ende der Reformpolitik von Präsident Macron zu fordern. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichtet von Zusammenstößen. Die Polizei ist landesweit mit 89.000 Kräften im Einsatz, um Ausschreitungen wie vor einer Woche zu verhindern. Schon vor Beginn der Proteste wurden mehr als 350 Personen vorläufig festgenommen. Sie hätten unter anderem Steinschleudern, Pflastersteine und Hämmer bei sich gehabt, hieß es. Gemäßigte Vertreter der Gelbwesten riefen die Bevölkerung zu friedlichen Demonstrationen auf. In Paris blieben viele Läden und Sehenswürdigkeiten geschlossen.
Deutschlandfunk.
Eine Reise nach Westsibirien. Gesichter Europas mit Reportagen von Frederik Rothe.
Guten Abend noch einmal. Ich freue mich, Sie wieder hier zu sehen. Bitte sagen Sie, wie geht es Ihnen?
Viktor sucht einen Moment nach der richtigen Antwort.
Danke, nie so schlecht.
Gefällt Ihnen das heutige Wetter?
Nein, das Wetter ist nicht schön.
Sagt Tatjana, die Nächste in der Reihe.
Es ist schmutzig.
Weil.
Vor Nina Minina sitzen 12 erwachsene Russinnen und Russen. Sie haben ihre Hefte und das Lehrbuch aufgeschlagen. Hallo Nachbarn steht darauf. Alle im Raum sind konzentriert, denn sie wollen Deutsch lernen. Dann geht es um deutsche Städte. Dazu werden Zungenbrecher geübt. Der Sprachkurs ist nur eine von vielen Veranstaltungen, die regelmäßig im deutsch-russischen Haus in Omsk stattfinden. Lesekreise, Kinderbastelstunden und Diskussionsrunden etwa gehören auch zum Programm.
Die Leute wollen das wirklich. Sie wollen ihre Geschichte, Kultur und Tradition bewahren, die Sprache lernen. Früher konnten sie das nicht. Sie wussten nicht wo. Und heute reicht der Platz kaum mehr aus. Jeden Tag kommen fast 150 Menschen. Jeden Tag.
Erzählt Pavel Eckert. Der studierte Lehrer und ehemalige Dorfbürgermeister leitet das Kultur- und Geschäftszentrum. Das wurde 2016 eröffnet. Die Idee dazu kursierte schon seit Jahrzehnten. Pavel Eckert kommt selbst aus einer Familie mit deutschen Wurzeln. Er freut sich, dass es zum ersten Mal eine zentrale Anlaufstelle gibt, in einer Gegend, die immer noch von Russlanddeutschen geprägt wird, obwohl in den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, viele in die Bundesrepublik ausgewandert sind.
Heute leben 50.000 Russlanddeutsche im Omsker Gebiet, 20.000 in der Stadt und 30.000 in der Region. Das heißt, jeder vierte Russlanddeutsche wohnt in Sibirien.
Diese Entwicklung geht zurück auf Katharina II. Die russische Zarin lud Mitte des 18. Jahrhunderts Ausländer ein, sich in ihrem Reich anzusiedeln. Es kamen vor allem Deutsche. Die brachten ihre Sprache, ihre Religion, Traditionen und Bräuche mit.
Wir erzählen über verschiedene Gerichte, unsere Lieblingsgerichte oder traditionelle russlanddeutsche Gerichte.
Irina Eckert, die 29-jährige Tochter von Pavel Eckert, sitzt in der Teeküche des deutsch-russischen Hauses. Die Sprache hat sie unter anderem zu Hause gelernt. Ihre Mutter beherrscht den Dialekt von früher noch etwas. Ihr Vater hingegen kann kaum Deutsch. Im Alltag spricht sie Russisch. Sie hat einen russischen Pass. Aber die deutsche Kultur und die Familiengeschichte sind ihr wichtig.
Das Geld für die Kurse hier kommt aus Deutschland, aus dem Innenministerium. Wissen Sie, es kommt alles wieder zurück. Wenn Hitler damals nicht angegriffen hätte, hätten wir nicht so gelitten und man müsste uns nicht so stark helfen und unterstützen.
Das historische Trauma sitzt immer noch hörbar tief. Als Deutschland 1941 die Sowjetunion überfiel, wurden die im Land lebenden Deutschen pauschal als Spione und Saboteure betrachtet. Etwa 900.000 von ihnen wurden nach Sibirien und Kasachstan deportiert. Hunderttausende wurden danach in Arbeitslager gebracht. Viele starben dort, auch Pavel Eckerts Großväter. Die Bundesrepublik fühlt sich den Russlanddeutschen deswegen bis heute verpflichtet. Die Kosten für die Renovierung der 2 Büroetagen etwa hat Berlin übernommen, mehrere hunderttausend Euro. Die russische Seite stellt die Räume 45 Jahre kostenlos zur Verfügung. Beim Thema Russlanddeutsche funktioniert die Zusammenarbeit beider Länder gut, findet Pavel Eckert.
Ich wäre auch froh, wenn unsere Leute aus Deutschland wieder zurückkehren würden. Und wenn eure Leute auch kommen würden, um hier Firmen zu gründen. Warum sind Deutsche 250 Jahre lang nach Russland gekommen und jetzt nicht mehr? Es gibt genug Platz. Kein Land ist größer als Russland.
Von Omsk nach Asowo sind es mit dem Auto gut 40 Minuten. Die Straße ist größtenteils gut ausgebaut und führt kilometerlang geradeaus. Platz gibt es in Westsibirien genug. Irgendwann kommt man an einem blau-weißen Schild vorbei. Asowski Niemetski Nationalny Rajon steht in der oberen Hälfte. Deutscher Nationalrajon Asowo in der unteren. Hier beginnt einer von 2 Kreisen in Russland, die den Deutschlandbezug im Namen stehen haben. Dass es dieses Gebiet überhaupt gibt, hängt vor allem mit einer politischen Entscheidung aus Moskau vom August 1941 zusammen.
Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der Union der SSR. Über die Übersiedlung der Deutschen, die in den Wolga-Rajons wohnen. Zwecks Ansiedlung sind die an Ackerland reichen Rajons des Nowosibirska und des Omsker Gebiets, des Altaigaus, Kasachstans und andere Nachbargebiete bestimmt.
Die Wolga-Deutsche Republik wurde aufgelöst und Westsibirien wurde zur neuen Heimat vieler Russlanddeutscher. Bruno Reiter hat den Rajon eine Verwaltungseinheit vergleichbar mit einem deutschen Landkreis mit aufgebaut und bis 2010 geleitet. In den letzten Jahren der Sowjetunion hat er sich politisch engagiert und maßgeblich dafür eingesetzt, dass die vielen Russlanddeutschen in der Gegend, zu denen er auch gehört, wieder ein eigenes Gebiet bekommen. Denn seit der Liquidierung der Wolgadeutschen Republik 1941 existierte keine große deutsche Selbstverwaltungseinheit mehr. Und es gingen immer mehr Russlanddeutsche in die Bundesrepublik. Sie mussten handeln.
Mir war klar, in der auseinanderfallenden Sowjetunion wieder eine Republik zu errichten, das war utopisch. Ein eigener Landkreis aber, das war möglich und das haben wir gemacht.
1992 war es dann soweit. Nach einem Referendum und mit Moskaus Zustimmung wurde der deutsche Nationalrajon Asowo gegründet. Etwa 60% der Bewohner waren damals Deutsche. Und Bruno Reiter wurde zum Chef des Kreises ernannt und mehrmals wiedergewählt. Der Fahrer rollt langsam durch die verschneiten Straßen von Asowo. Bruno Reiter sitzt auf dem Beifahrersitz und zeigt auf ein paar Häuser. Einfache Unterkünfte sind zu sehen. Einige aus Holz, andere aus Lehmziegeln. Angepasst an die sibirischen Bedingungen, sagt Bruno Reiter. Wo früher die Dorfgrenze war und die Maisfelder begannen, stehen heute neue Häuser aus Ziegeln. Allein in der Gegend hier seien gut 80 entstanden, erzählt Bruno Reiter und zeigt aus dem Fenster. Geholfen hat dabei vor allem die Bundesrepublik.
Als ich Leiter der Administration wurde, wurde ich direkt nach Deutschland eingeladen. Sie fragten mich, was brauchen Sie am dringendsten? Ich brauchte Unterkünfte. Es sollten ja Leute hierher kommen. Spezialisten, Führungskräfte, Lehrer, Ärzte. Um einen neuen Rajon zu errichten, braucht man Menschen. Und das größte Problem waren die Unterkünfte.
Deutschland hat aber auch kräftig in die Infrastruktur des Rajons investiert. Wasserleitungen, Straßen und das Gesundheitswesen wurden auf- und ausgebaut. Bis 2011 sind gut 100 Millionen Euro hierher geflossen. Heute leistet Berlin vor allem Hilfe im Sprach- und Bildungsbereich. Ein Beitrag zur Versöhnung und Unterstützung der Russlanddeutschen, die nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 stark gelitten haben.
Der Rajon ist nur dank der Hilfe Deutschlands entstanden. Stellen Sie sich vor, Anfang der 90er Jahre fiel das Land auseinander, die Wirtschaft auch. Und dann streckt Deutschland seine helfende Hand aus.
Dass mit den Hilfen Ausreisen in die Bundesrepublik verhindert werden sollten, kann sich Bruno Reiter kaum vorstellen. Gut 25.000 Menschen wohnen heute hier, davon noch etwa 25% Deutsche. Immer wieder gäbe es Rückkehrer, die Landwirtschaft sei vergleichsweise stark und die Bildung gut. Der Landkreis tut einiges für die Kinderbetreuung. Der Kindergarten hat von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Viele Schilder hier, wie auch in anderen Einrichtungen, sind zweisprachig. Wenn man von Asowo weiter rausfährt, eine halbe Stunde etwa, vorbei an Feldern und kleinen Birkenwäldern im grauen Novemberlicht, kommt man nach Alexandrowka. Eine Siedlung, die auch zum deutschen Nationalrajon gehört. Der Ort besteht nur aus ein paar Straßen. Holzhäuser prägen das Erscheinungsbild. Ein typisch russisches Dorf. Aber eben nicht nur. Alexandrowka hat deutsche Wurzeln, die bis heute spürbar sind. Tatjana Renier hebt den Deckel der Glasvitrine an und holt eine alte Fibel heraus. Mit so einem Lehrbuch hat sie Anfang der 1970er Jahre die deutsche Grammatik gelernt. Der Text mit Karl Marx war kompliziert, erinnert sie sich. Es ging darum, die Unterschiede zu verstehen zwischen dem deutschen X und dem gleichlautenden russischen Buchstabenpaar KS. Tatjana Renier liest vor.
Lerne wie Karl Marx. Hier sitzt Karl Marx an seinem Schreibtisch. Auf dem Tisch und auf einem Stuhl liegen Bücher. Immer las und lerne Marx.
Heute ist die Fibel ein Ausstellungsstück und liegt im Heimatmuseum in Alexandrowka aus. Das Dorf mit seinen gut 1000 Bewohnern ist historisch eng mit den Russlanddeutschen verbunden. Tatjana Renier, die sich selbst als Deutsche mit einer russischen Heimat sieht, gibt diese Geschichte als Museumsführerin weiter. Sie zeigt auf eine der Infotafeln.
Die ersten deutschen Siedler kamen 1893 hierher. Zwei Jahre vorher sind sie vom Wolga-Gebiet Richtung Sibirien aufgebrochen, auf der Suche nach neuem Land. Als sie in Omsk angekommen sind, haben sie Grundstücke beantragt. Und ihnen wurde die Gegend hier um unseren See zugewiesen. Dann haben sie angefangen, das Dorf aufzubauen.
»83 Familien waren es, die damals Alexandrowka gegründet haben. Das erste deutsche Dorf in Sibirien, gut 100 Jahre nachdem die ersten Deutschen Richtung Russland ausgewandert waren. Die Siedler in Alexandrowka brachten ihren schwäbischen Dialekt, Traditionen und Bräuche mit. Sie bauten eine Schule, in der auf Deutsch unterrichtet wurde. Eine Kirche entstand. Viele waren evangelische Lutheraner und Mennoniten. Aber die russische Geschichte hat auch in der sibirischen Provinz ihre Spuren hinterlassen. Nach der Revolution von 1917 wurde die Landwirtschaft staatlich organisiert. In der Schule wurde immer mehr Russisch unterrichtet. Die Religion wurde zurückgedrängt. Alexandrowka wurde russischer.
Der folgenreichste Ukas wurde am 28. August 1941 erlassen. Alle Deutschstämmigen im Wolgagebiet wurden umgesiedelt. Sie mussten innerhalb von wenigen Stunden ihre Heimat verlassen. Ein Strom von Menschen setzte sich in Bewegung und wurde in Zugwaggons nach Sibirien gebracht. Wohin genau, wusste niemand.
13 Familien wurden Alexandrowka zugeteilt. Aber sicher waren sie hier damals nicht. Im Laufe des Krieges wurden etwa 300 Dorfbewohner in Arbeitslager gebracht. An einer der Wände wird über die Zeit nach Stalin und den Deportationen informiert. Deutsch war damals immer noch Teil des Dorfalltags. Auch bei Tatjana Renier, die 1963 in Alexandrowka geboren wurde.
Wie ich 6 Jahre alt war, bin ich gegangen in die Erstklasse. Es war arg schwer für uns, für die Kinder, ne? Aber wie es nicht war, wir haben es gemacht.
Nach der Schule hat sich Tatjana Renier in der Stadt zur Erzieherin ausbilden lassen. Dann kam sie wieder zurück.
Geheiratet war ich 21 Jahre alt. Mein Mann Sascha ist auch von hier, von dem Dorf. Er war 22 und wir haben uns selbst das Haus gebaut, muss man aber sagen.
Im alten schwäbischen Dialekt. Mehr als 100 Familien sind in den 1990er Jahren nach Deutschland gegangen. Tatjana Renier schätzt, dass nur noch gut 10% der aktuellen Bewohner hier geboren und aufgewachsen sind, wie sie und ihr Mann, der nicht weg wollte. Die anderen sind Zuzügler, oft aus Kasachstan, die kaum Deutsch sprechen. Das Leben in Alexandrowka war früher tief geprägt von deutschen Traditionen und Bräuchen. Überall wurde Deutsch gesprochen, auf Deutsch gefeiert. Tatjana Renier kann das Lied noch, das sie früher immer bei Hochzeiten gesungen haben.
Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Bald wirst du müde durchs Leben schreiten. Und ich wird's einsam im Herzen leer. Drum sag ich's noch einmal, schön ist die Jugendzeit, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Ja, ja, sie kommt nicht mehr, sie hat kein Wiederkehr. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.
Wenn man die zugeschneite Hauptstraße von Alexandrowka einige Minuten entlangläuft, stößt man auf eine unscheinbare Produktionshalle. Hier hat die Firma von Valeri Roth ihren Sitz. Der hat sich in den 1990er Jahren bewusst dafür entschieden, hier etwas aufzubauen und nicht nach Deutschland auszuwandern. Valeri Roth ist 48 Jahre alt und führt die deutsche Bäckerei in Alexandrowka. Der Firmenname ist nicht nur eine Übersetzung aus dem Russischen, sondern wird mit kyrillischen Buchstaben genauso geschrieben. Deutsche Bäckerei steht auf den Verpackungen und der Arbeitskleidung.
Wir, also alle Gründer, sind Deutsche. Und deshalb haben wir uns entschieden, die Firma Deutsche Bäckerei zu nennen.
Die anderen Gründer sind inzwischen ausgestiegen und ausgewandert, alle nach Deutschland. Seit 1998 leitet Valeri Roth, eigentlich studierter Agronom, die Firma alleine. Deutschland ist 5000 Kilometer weit weg. Trotzdem fällt immer wieder der Name der alten historischen Heimat, wenn man mit den Menschen spricht, in und um Omsk. Viele reisen selbst regelmäßig in die Bundesrepublik und besuchen Verwandte, die in den 90er Jahren ausgewandert sind. Sergej Anders ist Taxifahrer. Es geht von Alexandrowka, dem kleinen deutschen Dorf in der Nähe von Omsk, nach Asowo, der Hauptort des Landkreises. 30 Kilometer durch Westsibirien. Sergej hat nicht immer hier gewohnt. 2001 ist er mit der Mutter und zwei Brüdern in den Norden Deutschlands gezogen. Seit 2016 ist er wieder in Russland. Sergej ist einer der wenigen Rückkehrer. Wie tausende andere aus der Gegend mit deutschen Wurzeln hatten er und seine Familie es in der Bundesrepublik versucht. Mit dem Bus sind sie damals rübergefahren, mehrere Tage lang, erzählt er. Sergej war 14 Jahre alt.
Das war aufregend und neu. Aber ich war auch traurig. Ich habe meine Freunde hier zurückgelassen. Und die ersten Jahre in Deutschland waren nicht einfach. Die Sprache lernen, neue Freunde finden. Mit 14 ist das alles nicht leicht, sagen wir so.
In Deutschland ging er noch ein paar Jahre zur Schule, war dann bei der Bundeswehr, ist Tischler geworden und hat auf Baustellen gearbeitet.
2014 war ich hier in Russland zu Besuch. Danach habe ich darüber nachgedacht, wieder zurückzukommen.
Sergej, heute 31 Jahre alt, wollte es in Russland nochmal probieren. Er war aber nicht Teil eines offiziellen Rückkehrprogramms. Damit wirbt etwa der Landkreis um Russen, die im nahen und fernen Ausland leben, und unterstützt sie hier bei der Arbeits- und Wohnungssuche. In den letzten Jahren kamen dadurch einige hundert Menschen hierher.
Ich war auch traurig, in Deutschland wieder Freunde zurücklassen zu müssen. Auf der anderen Seite war ich froh, was Neues zu erleben, wieder in der Heimat zu sein, alte Bekannte wieder zu treffen. In Russland ist alles ganz anders. Die Straßen, die Leute, die Mentalität. Bei uns gibt es zum Beispiel Winter, bei euch nicht.
Vor dem Autofenster ziehen die schneebedeckten Felder vorbei. Es gibt viel Landwirtschaft hier im deutschen Nationalrajon Asowo. Das waren Gesichter Europas, die Russlanddeutschen in Omsk. Eine Sendung von Frederik Rother.
Deutschlandfunk. Zwölf Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. In Paris geht die Polizei mit Tränengas gegen gewalttätige Demonstranten vor.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie sich bitte die Übungsaufgabe zu der Klasse Europa Nummer 463. Jemanden zu kritisieren macht meist beiden keine Freude, weder dem Kritisierten noch dem, der ihn kritisiert. Deshalb ist es wichtig, dabei nie persönlich zu werden. Ein Chef muss seine Mitarbeiter manchmal kritisieren, aber Angestellte sollten auch Gelegenheit bekommen, ihren Chef zu kritisieren, denn gut eingesetzte Kritik kann sehr wertvoll sein. Ehe man jemanden kritisiert, sollte man erstmal etwas Positives sagen. Das heißt, dass man sich überlegen muss, was man loben kann, ehe man darauf zu sprechen kommt, was es zu kritisieren gibt. Auch wenn es keinen Anlass zu Kritik gibt, sollte man ab und zu einander sagen, was man voneinander hält. Frau Schielke meint, von Zeit zu Zeit sollten die Angestellten Gelegenheit bekommen, sich gegenseitig zu beurteilen. Wer etwas leistet, will wissen, wie seine Leistung von anderen beurteilt wird. Besonders wichtig ist für Angestellte zu erfahren, wie ihr Chef sie beurteilt. Deshalb gibt es bei vielen Firmen jährliche Mitarbeitergespräche. Der Vorgesetzte sollte sich dafür viel Zeit nehmen und mit jedem Mitarbeiter einzeln über seine Leistung, die Ergebnisse seiner Arbeit und auch über seine Zusammenarbeit mit den Kollegen sprechen. Professor Trost hält die jährlichen Mitarbeitergespräche aber nicht mehr für sinnvoll, denn das kostet sehr viel Zeit, und zwar Arbeitszeit, die der Betrieb braucht. Frau Werner ist im VW-Vorstand für Recht und Integrität zuständig. Vor 20 Jahren hat man ihr mal gesagt, sie sei zu dominant. Das sei zwar auch eine Führungsqualität, aber man dürfe es mit der Dominanz auch nicht übertreiben. Sie muss aber energisch sein und Mut haben, um nach dem Abgasskandal bei VW dafür zu sorgen, dass so etwas nicht nochmal passieren kann. Sie hat Frau Schielke im obersten Stockwerk der Unternehmenszentrale des VW-Konzerns in Wolfsburg empfangen und mit ihr darüber gesprochen, dass sie den Mitarbeitern beibringen muss, auch über Missstände offen zu sprechen. Die Leute müssten begreifen, dass es sich lohnt, mitzudenken, mitzudiskutieren und seine eigene Meinung zu sagen. Mit dieser Einstellung hat sie sich nicht nur Freunde gemacht, und auch Vorstandskollegen sind mit manchem nicht einverstanden, was sie tut, um den Mitarbeitern Mut zu machen, den Mund aufzumachen, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Dieser Abgasskandal war schon schlimm genug, aber eine der größten Katastrophen ist für sie, dass das Thema 10 Jahre lang unentdeckt geblieben ist. Das sei eine viel zu lange Zeit, in der niemand den Mut hatte, so deutlich darauf hinzuweisen, dass etwas dagegen getan wurde. Niemand habe sich getraut, etwas über diesen Betrug zu sagen. Das müsse sich ändern und das habe sich auch schon geändert. Kritik darf nicht persönlich sein und man darf sie nicht persönlich nehmen. Kritik will gelernt sein, man muss kritikfähig sein und man muss Kritik aushalten können. Das ist anstrengend. Deshalb bieten Frau Vogtländer und Herr Grosalski Seminare an, bei denen die Teilnehmer lernen sollen, durch beschreibende Kritik die Arbeitsmotivation zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und die finanziellen Ergebnisse für den Betrieb zu verbessern. Dabei komme es vor allem auf den richtigen Umgang mit den Gefühlen an und den zu lernen, falle den meisten am schwersten. Statt jemanden zu kritisieren, sollte man ihn nur darauf hinweisen, was man kritisieren will. Statt einem Herrn Meier vorzuwerfen, dass er unpünktlich ist, sollte man versuchen, mit ihm gemeinsam zu überlegen, wieso er oft zu spät kommt, ob er zum Beispiel vielleicht zu viel Arbeit hat und was man tun könnte. Eine Personalberatungsfirma hat 2016 festgestellt, dass 24% der Beschäftigten bei ihrem Vorgesetzten Führung im Befehlston erleben. Der Chef habe Recht und der Mitarbeiter habe zu gehorchen. Für Herrn Grosalski bedeutet das, dass der Mitarbeiter nur zu funktionieren braucht und nicht selber darüber nachdenken soll, auf welche Art und Weise er zu guten Ergebnissen kommt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 463. Danke.